einer muss da sein, es zu sagen. Und weil er nicht geschwiegen hat, weil er seine Meinung laut gesagt hat. In Zeiten, in denen das keine Selbstverständlichkeit war, für seinen Mut und seinen Willen zur Versöhnung. Dafür wird Pater Richard Henkes am kommenden Sonntag dann am 15.09. selig gesprochen. Der deutsche Palutinerpater aus dem Westerwald bei Limburg, das Bistum Limburg, wird seine erste Seligsprechung überhaupt auch gebührend feiern. Anlass für uns in einer Blickpunktwoche ab heute, den Prozess von Seligsprechungen mal ganz allgemein vorzustellen. Und natürlich das Leben von Pater Henkes. Dazu habe ich mir einen Experten ins Studio eingeladen, Professor Dr. Hubert Lenz. Er ist Palutinerpater und er ist am Lehrstuhl für systematische Philosophie und evangelisierende Pastoral an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallendar. Dort leitet er die Weginitiative Glaube hat Zukunft. Pater Lenz, zu Ihren Projekten kommen wir später noch. Sie werden in der gesamten nächsten Stunde ja unser Gast sein. Kommen wir erstmal auf den Menschen zu sprechen, also dessen Leben Sie auch schon sehr lange ja begleitet. Richard Henkes. Was war er für ein Mensch?
Er war ein ganz normaler Junge aus dem Westerwald. Wir haben so Mitarbeiter aus dem Westerwald, die sagen immer, das war wirklich einer so von uns. Er kam aus einer großen Familie, sie waren 9 Kinder, einige ältere, einige jüngere Geschwister. Und wir Palutiner hatten damals die Möglichkeit, durch die neu gebaute Bahn, die es da gab, von Limburg Missionare, die aus Kamerun aus gesundheitlichen Gründen zurückkamen, haben dort Aushilfe gemacht bei ihm im Dorf. Und das hat ihn so begeistert, dass er selbst auch sagte, ich will auch Missionar werden. Und dass er dann 1912 bei uns in Fallendar, wo wir eine Nachwuchsschule quasi hatten, dass er dort auf die Schule ging.
Richard Henkes wird ja dann 1900, ist er geboren, erlangt er das Priesteramt dann bei den Palutinern, arbeitet als Lehrer und Seelsorger. Er predigt seit der Machtergreifung der Nazis dann 1933 sehr offen und gegen das Menschenbild der Nazis. Die Gestapo hat ihn deshalb schon sehr früh auf dem Schirm. Woher hat er diesen Mut in so jungen Jahren genommen?
Es gibt so eine Aussage von ihm als Schüler, also in seiner Schulzeit, im sinngemäß so, alles oder nichts, also wenn, dann richtig. Und das Zweite ist, es muss um Wahrheit gehen. Also das waren so zwei, wenn, dann ganz. Und dieses Anliegen, Wahrheit sagen, sich zur Wahrheit bekennen, an der Wahrheit sich orientieren, das waren zwei Impulse, die er ganz, ganz stark hatte.
Pater Henkes war dann 2 Jahre lang Pfarrer in einem Dorf im heutigen Tschechien. Dort wurde er dann 1943 von der Gestapo verhaftet und in das KZ Dachau gebracht. Er hat sich um Kranke gekümmert da und Seelsorge geleistet. Hat er sich sogar in eine Baracke einschließen lassen, dann die unter Quarantäne stand und sich dann selbst mit Typhus angesteckt, ist im Februar 1945 daran dann gestorben. Was sagt dieses Handeln über seinen Glauben aus?
Ich glaube, dass da ist gut, ein bisschen weiter auszuholen. Ich habe eben gesagt, für ihn war ganz zentral dieses ganz oder gar nicht. Also mit allen Kräften mich einsetzen für etwas. Und das war ihm sehr wichtig. Er hat auch ein sehr intensives, so als Jugendlicher mit viel Begeisterung, intensives religiöses Leben geführt, hat versucht, charakterlich an sich zu arbeiten und hat auch damals gute Hilfe bekommen. Kam dann 1918 zum Militär. Er war nicht mehr an der Front, aber er wurde einbezogen, hatte sozusagen Grundausbildung gemacht. Und zunächst war er begeistert dabei, aber dann gab das für ihn eine sehr große Ernüchterung. Der Stil, auch so das Reden, das sehr Primitive und vielfach auch, wenn es um Sexualität ging, für ihn sehr fremdartige und gar nicht angenehme Reden, das Miteinander, das hat ihn so geschockt, dass er bei sich spürte, da werden in mir Kräfte geweckt, die ich nicht einfach in den Griff bekomme. Und daran hat er die nächste Zeit, wie auch überhaupt, wo er dann spürte, was so an Emotionalität in ihm ist, da hatte die nächste Zeit, das sind die nächsten Jahre, sehr mit zu kämpfen gehabt. In seiner gesamten Studienzeit war er immer wieder in, ja, sagen wir, gewissen Depressionen. Und er konnte damit schwer umgehen, dass er nicht es aus eigener Kraft schaffte, so zu leben, wie er gerne wollte. Und dann kam für ihn wirklich so ein Umbruch, der eigentlich sich durch sein ganzes Leben durchzog, dass er nämlich nicht mehr sagte, ich muss das schaffen, sondern ich vertraue mich Gott an, wie ich bin, auch mit meinen Grenzen. Und ich will tun, wohin er mich stellt, und will ganz aus dem Vertrauen auf ihn leben. Und In dieser Haltung ist er dann nicht nur bereit gewesen, sich zum Priester weihen zu lassen. In dieser Haltung, es gibt danach keinerlei Zeugnisse mehr von ihm, dass er noch irgendwo mit Selbstmord gekämpft hat. Er hat also damals wirklich gerungen. Er hat gesagt, es ist nur die Angst, die mich daran hindert. Aber da gibt es nachher keine Zeugnisse mehr, sondern er war wirklich innerlich durch diesen Hingabe an Gott, so wie ich bin, nicht so wie ich sein möchte, sondern so wie ich bin, war er dann fähig, wirklich den weiteren Teil seines Lebens aus dem Glauben heraus, aus einer tiefen Gottverbundenheit zu führen, und hat immer wieder dann gesagt, etwa KZ, es geht mir eigentlich gut, und man spürt, Gott ist da, und was für ihn ganz wesentlich war, ich tue das und ich vertraue, er sorgt für mich.
Dieses Ringen erlebt man auch in einem seiner Briefe. Man ist der Willkür der Menschen ausgeliefert und so hat bloß das eine noch Sinn, sich radikal dem Herrgott zu beantworten. Allerdings hat Pater Henkes in seiner Jugendzeit ja selbst stark gezweifelt, haben Sie gerade beschrieben. Sogar mit Selbstmordgedanken soll er gekämpft haben. Sie sagen, das hat sich aber dann aufgelöst.
Total. Also es ist wirklich ein Graphic Novel entstanden, wo schön beschrieben ist, wie er als junger Mensch, so zwischen 20 und 25, damit gekämpft hat. Das sind so, ja, auf dem Graphic Novel ist es richtig dargestellt, wie es sich aufgelöst hat, das, was vorher so verschlungen und verknotet war in seinem Inneren.
Jetzt haben Sie gesagt, also die Typhuskrankheit, die es da im KZ Dachau gab, da hat er sich nicht einfach nur hingegeben und gesagt, ich gehe da jetzt rein, ich lasse mich mit einschließen.
Er war in einer Baracke schon tätig, das war da, wo die Neuankömmlinge hinkamen, ihm war ganz wichtig. Er hat so Stück für Stück dafür gesorgt, dass er da so einen Posten bekam, wo er viel menschlichen Kontakt hat. Er wollte die Menschen aufrichten, und als in dieser Baracke, wo also die Neulinge hinkamen, als da Typhus ausbrach und die Nazis sich zurückzogen und praktisch das Ganze sich selbst überlassen haben, dann hat er hatte ja dort einen kleinen Dienst in der Baracke, gesagt, ich bleibe hier. Und für sich, also es gibt die kleinen Anzeichen, die es aus seinem eigenen Schreiben gibt, das war für ihn ein innerer Impuls. Gott, du stellst mich jetzt hier hin, du rufst mich und ich vertraue dir, dass du weißt, was für mich das Richtige ist.
Und so war er, obwohl er es eigentlich nicht durfte, da vor Ort dann Seelsorger. Die Idee zur Seligsprechung ist ja tatsächlich schon in den 80er Jahren dem Bischof von Limburg zu Ohren gekommen. Auch die tschechische Bischofskonferenz setzte sich dann 2000 dafür ein. Warum kommt die Seligsprechung gerade jetzt?
Weil das einfach vom Verfahren her, wenn man nicht gerade Johannes Paul II. Oder Mutter Teresa ist, dauert das einfach seine Zeit. Das ging eigentlich, fand ich, im Verhältnis sehr schnell. 2003 wurde der Prozess in Limburg eröffnet, 2007 abgeschlossen, war eine der letzten Amtshandlungen von Bischof Kamphaus. Und dann kamen die Unterlagen nach Rom. Und in Rom hat das Ganze so knapp 10 Jahre gedauert, wenn man weiß, dass hin und wieder der Papst noch dazwischen grätscht und aus Südamerika ein Bischof wieder vorzieht oder so. Dann ist das eigentlich eine verständliche Zeit.
Ich habe es eben schon angedeutet, Pater Henkes hat sich für eine Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen stark gemacht. Da kommen ganze Busse aus Tschechien nach Limburg für die Seligsprechung. Was kann Pater Henkes uns über 70 Jahre nach seinem Tod immer noch lehren?
Das ist für uns eine unheimlich beeindruckende Situation. Es kommt auch ein emeritierter Bischof, der sich sehr eingesetzt hatte für die Seligsprechung. Der kommt im Rollstuhl, weil aus dem Erbe von Pater Henkes ist eine Partnerschaft zwischen der Gemeinde, wo er geboren ist, und der Gemeinde, wo er die letzten Jahre vor dem Krieg tätig war, entstanden. Und Pater Henkes hat 1938, als das Münchner Abkommen war, schon sehr kritisch sich geäußert. Das ist nicht richtig, was da geschieht, und man muss gucken, was mit den Menschen ist. Und er kam dann eben in ein Dorf in diesem Grenzgebiet, ganz schmerzliche Situation. Und er hat dort einfach auf Achtsamkeit geachtet, Kinder ermahnt, wenn sie über die anderen, wenn sie nicht die deutsche Sprache richtig konnten, tschechische Kinder, die sie in der Schule jetzt wieder sprechen mussten, dass da nicht gelacht wird. Und er hat wirklich so Verständnis aufgebaut und hat das auch im KZ mit dem späteren Kardinal Beran, der war späterer Prager Kardinal, mit dem zusammen haben die Pläne gemacht, was sie nach dem Krieg, dazu kam es natürlich nicht, aber was sie nach dem Krieg an deutsch-tschechischer Versöhnungsarbeit aus dem Glauben heraus leisten wollte. Und dieses Thema war ihm selbst auch sehr am Herzen gelegen. Er hat aus dem Gefängnis, bevor er ins KZ kam, er wurde ja nach einer Predigt verhaftet, aus dem Gefängnis hat er eine Mitarbeiterin gebeten, dem Pater sowieso, Hagel hieß er, zu sagen, war ja immer eine Spannung zwischen uns, ich habe ihm verziehen und er bittet ihn auch um Verzeihung. Und dann schreibt er, ansonsten habe ich mit keinem etwas gut zu machen. Und das hat mich schon als 20-Jähriger, da habe ich das gelesen, tief berührt, weil ich dachte, boah, wer kann so das sagen, sonst habe ich mit keinem. Und den letzten bittet er noch um Verzeihung.
Und dieser Austausch deutsch-tschechisch hält bis heute an. 150 werden Sonntag dann auch aus Tschechien hierher kommen. Mehr als 150. Was wird dann am Sonntag genau passieren?
Also die tschechischen Gäste, die sind in diesem Heimatdorf von Pater Henkes auch privat untergebracht. Das ist sehr schön. Und in Ruppach-Goldhausen. Und an dem Sonntag selbst werden die am Gottesdienst genauso teilnehmen wie ganz viele andere. Der Gottesdienst wird ja auch auf den Vorplatz vom Dom übertragen und in die Stadtpfarrkirche, die 150 Meter entfernt ist in Limburg, weil wir einfach im Dom nicht genügend Platz haben für die Leute, die kommen und die sich freuen. Und was wird dann bei der Seligsprechung passieren, meinen Sie jetzt? Die Seligsprechung, die ist ziemlich am Anfang der Messe vor dem Gloria. Das Gloria ist dann der große Jubel darüber. Der Mitbruder von uns, der diesen Prozess begleitet hat, der sogenannte Postulator, Pater Manfred Probst, der wird zunächst kurz die Lebensgeschichte vortragen und anschließend wird dann der Kardinal Koch als Delegierter des Papstes sozusagen ihn als Märtyrer erklären. Er gilt ja als Märtyrer. Und dann wird das gebührend irgendwo, ich bin selbst gespannt wie, aber ich weiß, dass es in gebührender Weise einfach emotional diesen Moment ausgehalten wird. Musikalisch wird da etwas sein, vielleicht auch eine kleine Prozession. Ich bin selbst gespannt, wie es genau sein wird. Und dann wird ein Bild enthüllt von ihm, oberhalb vom Bischofssitz, Bischofsstuhl. Und dann erschallt das Gloria, wo einfach Gott gelobt wird. Denn Seligsprechung ist ja nicht, es wird der Christ des Jahres selig gesprochen, sondern Seligsprechung ist, hier hat ein Mensch sich so für Gott geöffnet, dass Gottes Wirken für uns richtig greifbar ist. Denn das, was Henkes getan hat, ist menschlich eigentlich kaum leistbar.
Und so wird Pater Henkes ja dann selig gesprochen werden. Mit welchem Gefühl fahren Sie selbst dorthin?
Es sind zwei Gefühle. Ich werde an dem Morgen noch in der evangelischen Gemeinde in Limburg, die für uns für einige Veranstaltungen, wir haben ein Theaterspiel, eine Ausstellung, mehr Leben entdecken im Licht von Pater Henkes, werde ich dort im Gottesdienst mitwirken und den evangelischen Mitchristen Pater Henkes vorstellen. Finde ich ganz toll, diese Einladung. Und auch ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Und dann werde ich einen Augenblick verschnaufen. Und dann bin ich einfach gespannt. Ich vermute auch müde.
Ja, nach diesen anstrengenden Tagen, Vorbereitungen ja auch auf diesen tollen Tag hin. Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal von Pater Henkes gehört haben?
Ja, gelesen. Ich habe im Noviziat 1972 aufräumen sollen, da waren so lauter alte Zeitschriften, und bin auf ein Heft gekommen, wo dieses, was ich eben schon beschrieben hatte, dieser Brief, den Pater Henkes 1943 aus dem Gefängnis schrieb, wo daraus zitiert wurde. Und zwar von unserem damaligen Provinzial, der gleichzeitig im selben Ort wie Pater Henkes groß geworden war. Und das hat mich unheimlich berührt.
Jetzt sprechen wir aber mal über unseren Gast selber, Pater Hubert Lenz. Sie sind an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallender Professor, haben dort einen Lehrauftrag für evangelisierende Pastoral für Erwachsene. Klären Sie uns auf, was bedeutet das?
Also ich bin zunächst Professor für Philosophie und dann hat mich seit langer Zeit, seit 50 Jahren kann man sagen, beschäftigt mich die Frage, wie geht Glaube morgen und übermorgen? Und in einer Zeit, wo die sozialen Stützen des Glaubens vor 20 Jahren, hätte ich es gesagt, schwächer geworden sind, die sind heute weggefallen. Also die Umgebung trägt einen nicht mehr sozusagen durch das Leben hindurch in den Glauben hinein, wie das früher vor allem in ländlicher Struktur war, Volkskirche. Da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass Menschen als Erwachsene einen persönlichen Zugang zum Glauben finden. Und zwar auch, wenn sie irgendwo familiär groß geworden sind, brauchen sie diesen persönlichen Zugang und diese persönliche Entscheidung als Erwachsene. Und das ist ein Bereich, wo wir als Kirche deutlich unterdurchschnittlich tätig sind und wo ich eine Initiative da ins Leben gerufen habe und wo ganz viele ehrenamtlich und einige auch mit Teilanstellungen tätig sind. Glaube hat Zukunft, weil wir glauben, Zukunft hängt mit das Thema Erwachsene zusammen.
Diese Initiative, die Sie leiten, die Weginitiative Glaube hat Zukunft, worum geht es da genau?
Menschen zu unterstützen, zu einem persönlichen Glauben zu finden. In ganz unterschiedlicher Weise. Das kann in Gemeinden sein. Im Augenblick sind in vielen Gemeinden einfach riesige Umstrukturierungsprozesse und diese Nachbereitungen. Wir haben uns jetzt auch neu im Blick genommen, die Frage von Mitarbeitern in kirchlich-diakonischen Einrichtungen, also Krankenhaus, Altenheim, Sozialstationen und Ähnliches, wo wir überlegen, was können wir, das ist noch in der Anfangsphase, aber was können wir dort tun, um Menschen in dieser Richtung, dass das wirklich ein Handeln aus dem Glauben ist und nicht nur ein Job, den ich habe, was können wir da unterstützend tätig sein? Ist ein sehr spannendes Feld geworden für mich.
Ein Handeln aus dem Glauben und ja, vielleicht auch mit der Grundlage der Bibel. Wie oft schauen Sie denn in die Bibel so im Monat?
Die Frage wäre, wie oft ich am Tag reinschaue. Also ich würde vielleicht sagen, keinen Tag weniger als zweimal.
Also mindestens zweimal können wir dann pro Monat hochrechnen. Diese Frage habe ich natürlich extra gestellt, denn Pater Lenz ist ab morgen unser Experte für das Tagesevangelium dann. Jeden Morgen blicken wir mit Ihnen um 7:45 dann in die Bibel. Haben Sie sich dazu etwas vorgenommen, was Sie gerne umsetzen möchten?
Ja, die Woche wurde ja ausgesucht, einfach als Vorbereitung auf die Seligsprechung von Pater Henkes. Pater Henkes ist einer der ganz wenigen Priester im KZ gewesen, der die eigene Bibel mit hatte. Das hat mein Herz schon höher schlagen lassen, als ich das las. Und hat sie dann kurz zu seinem Tod jemand anders geschenkt. Leider ist sie nicht mehr erhalten. Und das Zweite ist, ich möchte einladen zu etwas, nämlich mit den Erfahrungen von Pater Henkes auf die Evangelien zu schauen. Die Evangelien der kommenden Woche laden dazu geradezu ein. Die sind, als seien sie dafür hergerichtet worden, zusammengestellt worden. Aus dem Lukas-Evangelium, so in den ersten Kapiteln, also nach der Kindheitsgeschichte, wo Jesus öffentlich auftritt, Bergpredigt auch mit dabei ist. Und das ist eigentlich toll, wie das sind eigentlich die Lebensthemen von Pater Henkes. Und da bin ich selbst sehr froh und gespannt.
Gespannt, dann ab morgen, eine Woche lang werden Sie uns begleiten. Vielen Dank jetzt erstmal für Ihre Zeit an diesem Sonntagmorgen. Wir haben Spannendes über Pater Henkes erfahren, aber auch über Sie. Danke an unseren Gast, Pater Lenz.
Dankeschön.
Ab morgen startet dann Pater Hubert Lenz bei uns im Tagesevangelium und ab morgen geht unsere Blickpunktwoche dann auch los. Natürlich stellen wir den Palutinerpater Richard Henkes noch weiter vor. Zum Beispiel, wie sein Erinnern zu Dorfpartnerschaften zwischen Deutschen und Tschechen geführt hat, die heute noch bestehen. Oder wie kompliziert und lange so ein Seligsprechungsverfahren eigentlich ist. Alle Inhalte finden Sie wie immer im Netz auch auf domradio.de.